Willkommen zur neuen Folge von Zwischen den Zeilen im Austria Aktuell Podcast.
Hallo.
Wir haben heute einen einzigen, aber wie ich finde, extrem dichten Artikel vor uns. Aus Austria Aktuell, heute vom 5. Februar 2026. Das Thema humanoide Roboter.
Und der Artikel stellt einen sofort vor eine, ja, entscheidende Frage.
Genau. Müssen wir uns fürchten oder freuen? Denn auf der einen Seite, da zeichnet er dieses düstere Science-Fiction-Szenario.
Das wir alle im Kopf haben.
Das wir alle kennen, ja. Und auf der anderen Seite berichtet er von einer brandaktuellen Meldung aus Serbien.
Und die zeigt, diese Zukunft, die ist keine Fantasie mehr. Sie wird gerade auf dem Balkan gebaut.
Und genau diese Spannung ist der rote Faden, oder?
Absolut. Der Artikel zwingt einen förmlich, die Bilder aus Hollywood mit den Pressemitteilungen aus der europäischen Nachbarschaft abzugleichen.
Ja.
Er beginnt auch ganz bewusst nicht mit der Technik, sondern mit dem Gefühl, das diese Technik in uns auslöst.
Und das macht er mit einer unglaublich starken Szene. Stellen Sie sich vor, Sie gehen durch Wien, es ist April 2026. Und neben Ihnen auf der Straße, da bewegen sich Gestalten mit Metallkörpern. Der Autor beschreibt ihre Bewegungen als flüssig, fast unheimlich menschlich.
Das ist schon, ja.
Ich muss zugeben, selbst wenn ich heute diese Videos von tanzenden Robotern sehe, überkommt mich dieses Gefühl. Man bewundert die Technik, aber ein Teil vom Gehirn schreit, das ist irgendwie nicht richtig.
Das ist das klassische Uncanny Valley, das unheimliche Tal.
Genau.
Und der Autor weiß, dass diese Furcht der Ausgangspunkt für jede Diskussion über das Thema ist. Und anstatt sie zu ignorieren, stürzt er sich direkt hinein.
Ja, das fand ich auch so gut.
Der gesamte erste Teil des Artikels ist eine Art Bestandsaufnahme der größten Ängste.
Der Verschwörungstheorien.
Er holt einen genau da ab, wo die Skepsis am größten ist.
Richtig, indem er diesen Ängsten einen Namen und eine Struktur gibt.
Exakt, er macht sie greifbar. Das ist dann nicht mehr nur so ein diffuses Unbehagen. Er listet ja drei konkrete Schreckensszenarien auf.
Und das erste ist der große Austausch.
Genau. Die Idee ist ja nicht nur, dass Roboter uns die Arbeit wegnehmen, sondern dass sie unsere Nachfolger sind. Er verweist da explizit auf Skynet aus dem Terminator-Franchise.
Eine KI, die entscheidet, dass die Menschheit im Grunde ein, ja, Betriebsunfall der Evolution war.
Und es ist ja nicht nur eine Bedrohung von außen. Die zweite Angst, die der Artikel beschreibt,
die richtet sich nach innen. Die ist subtiler, aber vielleicht sogar beunruhigender. Das ist die Degeneration der Menschheit. Also die Theorie, dass unser Geist und Körper verkümmern, während wir uns immer mehr auf Algorithmen verlassen.
Wir werden passiv, abhängig.
Im Grunde die Haustiere unserer eigenen Schöpfung. Und der dritte Punkt, die stille Unterwanderung. Der hat es wirklich in sich.
Oh ja.
Da ist von Gerüchten über geheime Labore die Rede, in denen Einheiten entwickelt werden, um gezielt Führungspersönlichkeiten, Polizisten oder sogar Erzieher zu ersetzen.
Und diese ganze Vision gipfelt in einem sehr, sehr starken Bild, das der Autor da zeichnet.
Ja.
Das jüngste Gericht ist demnach kein lauter Atompilz mehr, sondern das leise Erlöschen menschlicher Autonomie, während uns Roboter mit Silikongesichtern anlächeln.
Schrecklich.
Also der Artikel stellt diese Dystopie nicht als Spinnerei dar, sondern als eine ernstzunehmende, kulturell tief verankerte Angst. Er baut diese ganze Schreckenskulisse auf.
Und lässt dann eine einzige reale Nachricht wie eine Bombe darin einschlagen.
Genau.
Und das ist der Moment, in dem der ganze Artikel kippt. Weg von der Fiktion hin zur Realität.
Ja.
Plötzlich ist das Ganze nicht mehr nur Theorie. Er berichtet von einer historischen Ankündigung aus Serbien, die erst gestern gemacht wurde.
Und das ist der Wendepunkt des gesamten Artikels. Der Autor wechselt hier auch bewusst das Genre von der Spekulation zur Reportage. Und er verlegt den Schauplatz von einem fiktiven, düsteren Wien in ein seriales Belgrad.
Richtig.
Dort hat sich Präsident Aleksandar Vučić mit dem ersten vollautonomen humanoiden Roboter getroffen, der öffentlich durch die Stadt spaziert ist. Aber das war ja nur der medienwirksame Auftakt.
Ja, die wirklich große Nachricht, die alles verändert. Serbien plant den Bau der ersten Fabrik für autonome humanoide Roboter in diesem Teil Europas.
Und das ist ein absolut entscheidender Moment, den der Artikel da hervorhebt. Es verlagert die gesamte Debatte.
Total.
Weg von den philosophischen Diskussionen in Wiener Kaffeehäusern und hin zu den realen Industriehallen auf dem Balkan.
Es geht nicht mehr um was wäre wenn,
sondern um was jetzt. Es geht um Arbeitsplätze, um Investitionen, um Geopolitik.
Der Artikel zitiert den serbischen Präsidenten dann auch direkt und seine Worte sind ja der größtmögliche Kontrast zu diesen Weltuntergangsszenarien.
Ja, das stimmt. Das hat sich Präsident Alexander Vučić mit dem ersten vollautonomen humanoiden Roboter getroffen, der öffentlich durch die Stadt spaziert ist.
Er sagt, das ist kein Spielzeug und nicht nur Technologie. Das ist die Zukunft, die in unseren Fabriken arbeiten, in unseren Krankenhäusern helfen und unsere Leute bei den schwersten Arbeiten schützen wird.
Man muss auf die Wortwahl achten. Das ist kein Technokrat, der über Effizienz spricht. Das ist ein Staatsmann, der eine nationale Vision entwirft.
Absolut.
Die Schlüsselwörter sind helfen, schützen und hier bei uns aufbauen.
Er reframed die Technologie.
Ja, von einer Bedrohung zu einem nationalen Entwicklungsprojekt.
Es geht um Souveränität, um Fortschritt und um den Schutz der eigenen Bevölkerung.
Eine direktere Antwort auf die Angst vor dem großen Austausch kann man eigentlich kaum formulieren.
Genau.
Und die Reaktionen darauf, so beschreibt es der Artikel, sind erwartungsgemäß gespalten.
Natürlich.
Die Skeptiker sehen darin den Anfang vom Ende, den massenhaften Ersatz von Arbeitern. Und die Wirtschafts- und Technologieexperten
sprechen vom größten Sprung in der modernen Geschichte Serbiens.
Damit sind die beiden Pole klar abgesteckt. Die Frage ist also, wem sollen sie jetzt glauben?
Richtig.
Und genau diese Frage stellt der Artikel nun ins Zentrum. Nachdem er die Ängste so ausführlich dargestellt hat, beginnt er sie systematisch zu entkräften.
Und was ist sein Hauptargument?
Also, sein Hauptargument ist, dass diese Angst vor der Maschine, die den Menschen ersetzt, so alt ist wie die industrielle Revolution selbst.
Ob es der mechanische Webstuhl war oder die Dampfmaschine?
Jede technologische Welle hatte ihre Propheten des Untergangs. Und doch sind wir heute nicht alle arbeitslos.
Okay, dann schauen wir uns mal die Fakten an, die der Artikel der Fiktion entgegenstellt. Der größte Mythos ist ja die Rebellion, also die bewusste, feindselige Übernahme.
Mhm.
Wie geht der Text damit um?
Er entzaubert die Maschine ganz nüchtern. Er stellt klar, ein Roboter ist eine Ansammlung von Metall, Sensoren und mathematischen Wahrscheinlichkeiten.
Er hat kein Ego?
Kein Ego, keinen Überlebensinstinkt, kein Streben nach Macht. Der Autor formuliert es sehr prägnant.
Ja.
Damit ein Roboter hassen könnte, bräuchte er Emotionen. Und Emotionen sind das komplexe Produkt von Milliarden Jahren biologischer Evolution, nicht von ein paar Zeilen Code.
Das Ziel ist also nicht zu herrschen.
Nein, sondern, wie es im Text heißt, eine Aufgabe mit minimalem Batterieverbrauch zu erledigen.
Das ist eine sehr wichtige Entmystifizierung. Es nimmt der Maschine diese menschliche Absicht, die wir ihr immer unterstellen. Aber gut, kein Bewusstsein. Was ist mit simplen Fehlfunktionen, mit Programmierfehlern, mit Hacks?
Ja, die können ja trotzdem katastrophale Folgen haben.
Genau. Geht der Artikel darauf ein?
Absolut. Und das ist ein zentraler Punkt. Der Artikel argumentiert, dass wir nicht unvorbereitet sind. Er beschreibt einen zweistufigen ethischen Schutzschild.
Der heute, 2026, schon Standard sein soll.
Richtig. Und unter einem sogenannten ethischen Digitalgesetz zusammengefasst wird.
Ein ethisches Digitalgesetz. Das klingt ambitioniert. Wie realistisch ist denn sowas?
Naja, das ist das Faszinierende. Der Autor lehnt sich hier vermutlich an die Debatten rund um den echten EU-AI-Act an.
Der ja schon 2024 verabschiedet wurde?
Genau. Dort werden ja bereits heute Risikoklassen für KI definiert. Was der Artikel hier beschreibt, ist im Grunde die nächste logische Eskalationsstufe für autonome, physische Systeme.
Er denkt eine reale Entwicklung konsequent zu Ende?
Ja. Und die erste Stufe dieses Schutzschildes ist verblüffend einfach.
Der physische Killswitch?
Exakt. Ein einfacher mechanischer Schalter, der die Energiezufuhr sofort und unwiderruflich unterbricht. Kein komplexer Code, keine Firewall.
Sondern eine handfeste, nicht digitale Lösung.
Das ist der entscheidende Punkt. Weil die Ingenieure damit zugeben, dass Software immer fehleranfällig sein kann. Darum greifen sie auf eine Ebene zurück, die nicht remote manipulierbar ist.
Und die zweite Stufe ist dann die Softwareseite, diese algorithmische Empathie.
Richtig.
Die Idee ist ja, dass Roboter menschlichem Leben in jeder Situation absolute Priorität einräumen, selbst wenn sie sich dabei selbst zerstören müssten.
Mhm.
Aber klingt das nicht ein bisschen zu gut, um wahr zu sein? Was ist mit dem klassischen Trolley-Problem, wenn der Roboter sich zwischen zwei negativen Ausgängen für Menschen entscheiden muss?
Er streift dieses Problem nur. Aber das ist natürlich der Punkt, an dem die Ethikprogrammierung an ihre Grenzen stößt.
Klar.
Die Regel im Gesetz, so wie der Artikel sie beschreibt, ist simpel. Minimiere den Schaden am Menschen. Aber die Realität ist unendlich komplex.
Und genau deshalb ist die Kombination mit dem Kill-Switch so wichtig.
Und mit menschlicher Aufsicht, ja. Die KI soll nicht autonom moralische Zwickmühlen lösen. Sie soll in erster Linie als Werkzeug dienen, das in unklaren Situationen stoppt und auf eine menschliche Entscheidung wartet.
Okay, also wenn die Dinger sicher gemacht werden können, bleibt die Frage, wozu das alles? Warum brauchen wir Roboter, die aussehen wie wir? Reichen nicht die Maschinen, die wir schon haben?
Die Antwort, die der Text liefert, ist eigentlich verblüffend logisch.
Ja.
Die humanoide Form ist der Schlüssel, weil unsere gesamte Welt, von der Türklinke bis zur Treppenstufe, für den menschlichen Körper gebaut ist.
Ah, okay.
Ein Roboter auf Rädern kann keine Treppe steigen. Ein Greifarm kann kein filigranes medizinisches Gerät bedienen.
Um in unserer Welt wirklich nützlich zu sein, muss die Maschine uns ähneln.
So ist es. Und dann nennt der Artikel drei sehr konkrete Bereiche, in denen diese Roboter zu Helden werden könnten.
Der erste ist das Gesundheitswesen. Das leuchtet mir sofort ein, bei einer immer älter werdenden Gesellschaft.
Ja, und das ist auch das emotional stärkste Beispiel. Der Artikel nennt sie Schutzengel aus Metall.
Mhm.
Sie können immobile Patienten heben, eine enorme körperliche Belastung, die das Pflegepersonal oft zermürbt. Sie können rund um die Uhr Vitalfunktionen überwachen und werden niemals müde.
Aber verliert die Pflege dann nicht ihre menschliche Komponente? Viele fürchten sich ja vor einer kalten, mechanisierten Pflege.
Der Artikel argumentiert genau andersherum.
Ach so.
Indem der Roboter die schwere körperliche und monotone Arbeit übernimmt, das Heben, das Messen, das Protokollieren, haben die menschlichen Pflegekräfte mehr Zeit und Energie für das, was nur sie können.
Das Gespräch, den Trost, die Empathie.
Genau. Und wichtig ist auch die klare Regel, die der Artikel erwähnt, die Roboter treffen keine kritischen medizinischen Entscheidungen. Sie sind die ausführende Kraft, nicht das entscheidende Gehirn.
Gut, der zweite Bereich ist dann der Klassiker. Industrie und Gefahrenzonen.
Richtig, Brände in Chemieanlagen, einsturzgefährdete Minen. Also überall dort, wo man eigentlich keinen Menschen hinschicken will.
Die Vision ist also ganz klar. Maschinen übernehmen das Risiko.
Und Menschenleben werden geschont. Das ist im Grunde die Uridee der Automatisierung, nur auf einem völlig neuen Level.
Und auch hier gibt es eingebaute Sicherheitsmechanismen, nehme ich an.
Ja, der Artikel erwähnt Sensoren, die für einen sofortigen Stopp sorgen, sobald ein Mensch unvorhergesehen in den Arbeitsbereich tritt.
Okay. Und der dritte Bereich ist die Wirtschaft selbst. Das bringt uns wieder zurück nach Serbien. Das ist ja der Punkt, den die Skeptiker am meisten kritisieren.
Der Verlust von Arbeitsplätzen.
Genau.
Der Artikel stellt das aber nicht als Verlust dar, sondern als Wandel.
Ah.
Natürlich werden bestimmte, meist körperlich anstrengende oder repetitive Jobs wegfallen. Aber der Bau einer solchen Fabrik schafft gleichzeitig tausende hochqualifizierte Arbeitsplätze.
Für Ingenieure, Programmierer, Designer.
Ethikbeauftragte.
Es ist eine Evolution hin zu einer Hochtechnologiegesellschaft. Es wird nicht als Degeneration porträtiert, sondern als Qualifizierungssprung für eine ganze Nation.
Das fasst der Artikel ja auch in dieser sehr klaren Tabelle zusammen.
Ja, im Gesundheitswesen ist der Gewinn die 24/7-Pflege. Die Sicherheit ist, dass der Mensch die Entscheidungen trifft.
Mhm.
In der Industrie ist der Gewinn Arbeit ohne Verletzungsrisiko. Die Sicherheit sind die Sofort-Stopp-Sensoren.
Mhm.
Und in der Wirtschaft?
Da ist der Gewinn, dass Serbien und potenziell die EU zu Leitmärkten werden.
Und was ist hier die Sicherheitsmaßnahme?
Eine strenge Exportkontrolle, die explizit jeden Militäreinsatz ausschließt.
Das ist ein entscheidender ethischer Riegel.
Absolut. Die Technologie soll dem Leben dienen, nicht dem Töten. Ob das in der Realität immer durchzuhalten ist, ist eine andere Frage. Aber es ist als Grundprinzip im Design verankert.
Diese Gegenüberstellung von Chance und Sicherung ist zentral.
Ja, der Artikel will damit zeigen, dass die Entwicklung nicht naiv oder unkontrolliert abläuft.
Das ist ein guter Punkt. Der Autor schließt diesen Teil mit einem sehr nachdenklichen Satz.
Welchen?
Er schreibt, dass es für uns leichter ist, uns einen angreifenden Roboter vorzustellen, als einen, der uns geduldig dabei hilft, nach einem schweren Unfall wieder laufen zu lernen.
Unser Gehirn ist auf die Bedrohung trainiert.
Ja, aber, so der Artikel, die Wahrheit ist, wir sind diejenigen, die die Fernbedienung halten.
Die Macht und die Verantwortung liegen bei uns, den Entwicklern und Nutzern. Das ist die Kernaussage.
Die Technologie an sich ist neutral.
Sie wird zu dem, was wir aus ihr machen.
Der Artikel nimmt einen also wirklich auf eine klare Reise mit. Von der fiktiven, filmreifen Angst in den Straßen Wiens
hin zur konkreten, konstruktiven Planung auf dem Balkan.
Genau. Die Botschaft am Ende ist unmissverständlich. Der humanoide Roboter ist kein feindlicher Alien. Er ist ein Spiegel unserer eigenen Intelligenz.
Und wenn wir ihm Ethik und Verantwortung einprogrammieren, wird er nicht unser Ersatz, sondern unser Partner.
Ein mächtiger Partner.
Ja, einer, der uns von den gefährlichsten, anstrengendsten und monotonsten Aufgaben befreien kann.
Damit wir, theoretisch, mehr Zeit für das haben, was uns menschlich macht.
Kreativität, soziale Interaktion, kritisches Denken. Ob wir diese Zeit dann auch so nutzen, ist natürlich unsere eigene Entscheidung.
Der Text endet dann auch mit einem sehr starken, fast schon aufrüttelnden Appell. Er sagt, vergessen Sie den Terminator, begrüßen Sie die Zukunft, die auf dem Balkan und im Herzen Europas entsteht.
Ein klarer Aufruf, die Fiktion hinter sich zu lassen.
Und sich mit der Realität auseinanderzusetzen.
Und es wirft eine letzte wichtige Frage auf, über die Sie vielleicht nachdenken möchten.
Okay.
Der Artikel betont ja sehr stark, dass wir diesen Robotern eine unbedingte Ethik einprogrammieren, das menschliche Leben unter allen Umständen zu schützen.
Mhm.
Wenn wir also Maschinen erschaffen, die einer so reinen, absoluten Moral folgen müssen, was sagt das über uns aus? Zwingt uns das nicht auch, unsere eigene, oft so flexible menschliche Ethik genauer zu hinterfragen?
Vor allem in den Momenten.
Besonders in den vielen Momenten, in denen wir selbst dieser obersten Priorität, dem Schutz menschlichen Lebens, nicht immer gerecht werden.
Eine sehr gute Frage zum Schluss. Vielen Dank fürs Zuhören, das war Zwischen den Zeilen.
Danke auch von meiner Seite.
Das war's für heute. Danke fürs Dabeisein. Bis bald mit einem neuen Thema.